Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die Stufenlieder, die Psalmen 120 bis 134.
Es ist interessant, dass übrigens auch im Jahr 70 nach Christus, als der Judenstaat zusammengeschlagen wurde durch die Römer, da hat es Fluchtwellen gegeben von Juden, die entkommen konnten, nach Saudi-Arabien. Die haben sich also dort unter den arabischen Stämmen angesiedelt, übrigens in Medina, das frühere Yathrib, das war ja die Stadt, die dann besonders wichtig war bei der Entstehung des Islam. Yathrib, Medina, die Stadt des Propheten, des falschen Propheten Muhammad, die beinhaltete drei israelitische, jüdische Stämme und nur zwei arabische. Also die Stadt war ganz stark jüdisch geprägt. Und diese Juden wollten sich dann dem Islam nicht unterwerfen und deshalb wurden diese Stämme eine nach dem anderen vertrieben und der letzte wurde brutal liquidiert. Also die Männer wurden abgeschlachtet und Frauen und Kinder wurden versklavt und so weiter. Ganz, ganz schlimm. Also da haben wir diese Not, wehe mir, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Aber nicht nur in den ismailitischen Gebiet selber direkt waren Juden in Zerstreuung, sondern der Islam hat sich ja in den ganzen, im ganzen Nahen Osten und Nordafrika sehr schnell verbreitet und hat den Islam diesen Völkern aufgezwungen, wo sie nicht freiwillig das annehmen wollten, und damit auch die arabische Sprache überall eingeführt. Wenn man heute spricht von Arabern, dann heißt das nicht, dass die alle miteinander verwandt sind, aber dass die alle arabisch sprechen. Und die sind gewissermaßen alle dominiert worden durch Ismail. Und in der ganzen islamischen Welt, die durch Ismail gekennzeichnet ist, und hier symbolisch durch Kedar, also symbolisch stellvertretend, da hat es eine große, große jüdische Gemeinschaft gegeben. Und die auch durch die Geschichte hindurch viel zu leiden hatten von Seiten des Islam. Und die ersten Erfahrungen von Muhammad mit den Juden und gerade auch diese brutale Judenvernichtung in Medina, das hat die ganze spätere islamische Haltung gegenüber den Juden massiv geprägt. Also, wenn man das so liest unter diesem Hintergrund, dann hat dieser Vers schon viel zu sagen. Mesech und Kedar. Und dann sagt der Psalmist, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Der Islam ist gekennzeichnet durch Liebe zum Krieg. Darum in der islamischen Lehre wird die Welt eingeteilt in Darul Islam. Das ist das Gebiet, das der Islam erobert hat. Wörtlich Haus des Islam. Der Rest der Welt heißt Darul Harb. Das heißt das Haus des Schwertes. Der ganze Rest der Welt ist noch durch das Schwert zu erobern. Und als Beweis für die Richtigkeit der Religion wird der Erfolg, der militärische Erfolg des Islam in der Vergangenheit wesentlich gezeigt. Und da sagt der jüdische Psalmist oder der israelitische Psalmist, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden, die Shalom hassen. Ich will, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Wir gehen weiter zum nächsten Psalm. 121. Ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels nicht schlummert, noch schläft er. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Nicht wird die Sonne dich stechen des Tages, noch der Mond des Nachts. Der Herr wird dich behüten vor allem Übel. Er wird behüten deine Seele. Der Herr wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir sehen sehr schnell bei diesem Psalm, besonders wenn man es auch so betont, dass es sich lohnt, auf bestimmte Stichworte zu achten. Also wenn man auch an einen Bibeltext oder an irgendeinen Psalm herangeht, es ist wichtig, sich zu fragen, wo haben wir Wörter, die sich besonders oft wiederholen? Und diese Wörter, die können wir dann als Schlüsselwörter erkennen, um so eine Gesamtaussage eines Bibelabschnittes oder eines Psalmes besser erfassen zu können. Darum also, wenn wir so Psalm durchgehen, da können wir nämlich auch automatisch lernen, wie legt man die Bibel aus? Wie geht man an einen Bibeltext heran? Wie kann man sich zum Beispiel auch vorbereiten für eine Bibelarbeit, für einen Hauskreis oder für eine Predigt? Also das soll also als Nebeneffekt auch noch vielleicht herauskommen und Anregungen geben. Es geht also darum, wie das Stichwort zeigt, Israel wird von Gott behütet. Das ist ganz wichtig. Ich habe unter Punkt 2 hier geschrieben, behüten, wachen, Wächter. Das ist alles von der Wurzel Shamar auf Hebräisch. Und das kommt 6-mal vor in diesem Psalm. 2-mal kommt das Wort Hilfe vor. Und was hat das zu sagen? Ein Volk, das dauernd durch die Jahrhunderte hindurch gehasst, in aller Welt Verfolgung und Leid erlitten hat, durfte und darf sich abstützen auf Psalm 121. Aber es ist jemand da, der uns als Volk behütet. Und so hat der Herr Jesus gesagt in Matthäus 24, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dieses geschehen ist. Matthäus 24, Vers 34. Das meint hier nicht diese Generation. Nicht wahr? Herr Lindsay hat ja die Berechnung gemacht, eine Generation dauert 40 Jahre. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden, also 40 Jahre. 1988, da ist die Zeit der Wiederkunft Christi. Und es ist nichts geschehen. Und das hat bei so vielen Christen die Enttäuschung, die tiefe Enttäuschung ausgelöst über das Studium biblischer Prophetie, sodass sich viele, viele evangelikale Christen davon abgewandt haben. Ganz enttäuscht. Aber solche Dinge, das wussten wir doch immer, das dürfen wir nicht tun, solche Berechnungen machen. Man soll hier dieses Wort nicht mit Generation, das griechische Wort an sich kann das bedeuten, aber es kann eben auch gleichzeitig bedeuten Geschlecht im Sinn von Volksstamm. Also dieser Volksstamm, damit ist das Volk Israel gemeint, der Feigenbaum von vorher, wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Das ist eine Aussage, die betont, Israel wird nie vernichtet werden können. Obwohl man das dauernd versucht hat. Man hat schon in Ägypten, vor 3.500 Jahren, hat man versucht, dieses Volk auszurotten, indem man alle kleinen Knaben ermordete. Und so durch die ganze 3.500-jährige Geschichte hindurch, denken wir zum Beispiel noch an Haman, der alle Juden von Äthiopien bis nach Indien vernichten wollte. Denken wir an alle Vernichtungen bis ins 20. Jahrhundert, aber nie ist es gelungen. Denn da ist ein Gott, der Israel behütet. Und nun, wenn wir den jüdischen Bezug sehen, dann müssen wir auch immer wieder denken an uns. Dieser selbe Gott ist es, der uns behütet und uns durchs Leben mit all seinen Klippen hindurchführen will. Nun ist es interessant, dass dieser Psalm beginnt mit dem Blick zu den Bergen. Man kann es übersetzen als Frage oder als Aussage. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Oder von woher mir Hilfe kommen wird? Nun, die Aussage, als Aussage ist das sehr bedeutsam. Denn Berge, bestimmte Berge spielen in der Geschichte Israels im Blick auf die Rettung und Bewahrung eine große Rolle. Nicht wahr, wenn man nach Jerusalem hinaufgeht, auf welche Berge schaut man? Auf den Berg Zion, das ist der Tempelberg. Und dann nach Osten, das ist der Ölberg. Und dann nach Nordwesten, das ist Golgatha, der Nachbarhügel. Nun, alle diese Hügel haben eine große Bedeutung in der Geschichte Israels. Auf Golgatha hat der Herr Jesus durch das Kreuz Frieden mit Gott gemacht. Und das ist die Grundlage für einen zukünftigen Frieden für Israel. Und das ist die Grundlage, dass Israel, der Überrest Israels in der Zukunft einmal von Gott aus allen Nöten herausgeführt wird. Aber es ist auch die Grundlage für unsere Errettung, das Kreuz von Golgatha. Dann aber der Ölberg, das ist der Berg, wo der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1 aufgefahren ist zum Himmel. Und dort hat er das Mandat, den Auftrag für die Weltmission gegeben. Ein Vier-Punkte-Programm. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Berg der Weltmission. Von dort aus ist die Weltmission zu begründen. Die Millionen von Menschen in allen 5 Kontinenten Rettung durch den Glauben allein gebracht hat. Aber nach Sacharja 14,3 wird der Herr Jesus in der Zukunft als Richter der Welt dort zurückkehren. Ich lese: Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Da kommt der Messias in der Zukunft als Richter der Welt, um Israel aus den letzten Nöten zu befreien. Dann geht der Herr Jesus vom Ölberg hinüber zum Tempelberg Zion, Jesaja 31, Vers 4. Dort haben wir die Fortsetzung, aber wir müssen ein bisschen zurückblättern. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe gegen den, der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem Lärm nicht ergibt. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion, ja, auf seinem Hügel zu streiten. Gleich schwebenden Vögeln, also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Sehen wir, wer hinübergeht geht und kämpft auf Zion, da wird die endgültige Befreiung Zions stattfinden. Also dieser Blick zu den Bergen, der hat es in sich. Und dieser Gott wird bezeichnet als der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Dieser Ausdruck kommt noch zweimal vor in den Stufenliedern und bezeichnet Gott eben als den mächtigen Herrn, der den ganzen Kosmos in seiner Hand hat und darum auch Israel, auch uns bewahren kann. Dann gehen wir zu Psalm 122. Und hier haben wir das Thema Frieden für Jerusalem und den Tempel. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich verbundene oder vereinigte Stadt. wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Ein Zeugnis für Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids. Bittet um den Frieden, Shalom, Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Wohlfahrt, Shalom, sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und meiner Genossen willen will ich sagen, Wohlfahrt, also Shalom, sei in dir. Und des Hauses des Herrn, um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Wir merken sofort, da ist das wichtige Stichwort Shalom, Wohlfahrt, Frieden, in den Versen 6, 7 und 8. Und dann, die Stadt heißt Jerusalem, die dreimal erwähnt wird in den Versen 2, 3, 6. Und darum habe ich als Titel gegeben, Frieden für Jerusalem. Und es geht im ersten und im letzten Vers ausgesprochen um das Haus Gottes, das ist ein Tempel. Frieden für Jerusalem und den Tempel. Vers 3 haben wir eigentlich schon betrachtet. Jerusalem, die du aufgebaut bist, also eine fest in sich vereinigte Stadt. Ich habe schon erklärt, Jerusalem wurde im Unabhängigkeitskrieg 1948-49 getrennt. Getrennt durch eine Mauer wie Berlin, aber 1967 erobert im Sechstagekrieg. Das war ganz dramatisch. Nicht wahr? In den ersten Kriegsstunden hat ja die israelische Armee die Luftwaffe von Ägypten und Syrien weitgehend am Boden vernichtet. Und zum Teil sogar im Irak. Die sind also mit Flugzeugen im Tiefflug über die Flugplätze dort hinweggeflogen. Es gibt auch einen Film, wo man das sieht, wie die fliegen also über den Flugplatz hinweg. Die Flugzeuge sind schön stationiert, eines nach dem anderen. Und ein Flugzeug nach dem anderen wird vom gleichen Flugzeug abgeschossen und geht in Rauch auf. Und in dem Moment, wo sie das gemacht haben, waren die Piloten unterwegs zu den Flughäfen, um als Luftwaffe aufzusteigen. Also ihre Flugzeuge waren vorher bombardiert, bevor sie überhaupt einsteigen konnten. Ganz dramatisch. Aber das wusste man alles im Westen nicht. Der Westen dachte, jetzt kommt das Ende Israels. Und Nasser hat von Ägypten aus nach Jordanien telefoniert, König Hussein, du musst unbedingt in den Krieg eintreten. Wir haben gewaltige Erfolge. War das eine Lüge? Und Hussein wurde gewarnt von Israel, wenn du eingreifst, wird das schwere Konsequenzen haben für dich. Er hat aber der Lüge geglaubt und dann begann er von Ost-Jerusalem, mit dem Tempelberg, da begann er mit schweren Waffen auf die andere Seite der Mauer hinüber zu schießen. Und dann bekam ein Fallschirmspringertrupp den Befehl, Altstadt und Tempelberg einzunehmen. Das war am dritten Tag, am Mittwoch, in einer sagenhaften Aktion sind die dann von Norden her durch das Stephanstor in die Altstadt eingedrungen und haben den Tempelberg samt der ganzen Altstadt erobert. Und dann am Schabbat war Ruhe. Am Samstag. Also unglaublich. Und was man damals im jüdischen Volk empfunden hat, als man zurückkehrte nach Zion, nach 2000 Jahren, das gefühlsmäßig kann man das kaum nachvollziehen. Und darum wurde dann 1980, also die Mauer war schon längst abgerissen, Jerusalem vereinigt, aber 1980 wurde in der Knesset das Jerusalemer Gesetz absolviert. Das bedeutete die Annektierung Ostjerusalems. Es ist kein besetztes Gebiet, sondern es gehört 100% zu Israel. Wird nie mehr zurückgegeben und man hat Jerusalem als ewig unteilbare Stadt erklärt. Das war 1980, jetzt sind wir im Jahr 2000. Und die ganze Welt sagt, die Stadt muss geteilt werden. Was würden die Deutschen sagen, wenn man sagt, Berlin muss geteilt werden? Ja, gut. Das zeigt so die Dramatik, die da zum Ausdruck kommt. Und der ganze Psalm geht darauf hinaus, ich will beten und das Beste suchen für Jerusalem, dass Jerusalem echte, wirkliche Wohlfahrt und echten Frieden genießen darf. Wir gehen weiter zu Psalm 123. Also gehen wir wieder eine Treppe höher, ja? Im Frauenvorhof. Ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. Also sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt. Reichlich ist unsere Seele gesättigt von dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hoffärtigen. Wir sehen, dieser Psalm schließt gewissermaßen an 121 an. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Und jetzt, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Hier haben wir wieder verschiedene Schlüsselwörter. Ein Schlüsselwort ist Augen, das viermal vorkommt. Meine Augen zu dir, wie die Augen der Knechte, wie die Augen der Magd. Also sind unsere Augen. Dann haben wir ein Schlüsselwort gnädig. Dreimal in den Versen 2 und 3. Bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, sei uns gnädig. Und dann das Wörtchen bis. Es kommt zwar nur einmal vor, aber im ganzen Psalm ist das ein Schlüssel, um den Psalm überhaupt zu verstehen. Denn all dieses Schauen auf Gott geht letztlich darauf, bis, das ist das Ziel der Verse 1 bis 3, bis der Herr gnädig ist. Das Wörtchen bis weist hin auf eine bestimmte Zeit, wo Gott endlich Israel Ruhe geben wird. Aber wann ist diese Zeit? Schon die Jünger haben den Auferstandenen gefragt, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich, das Königreich, wieder her? Das war in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Und dann hat der Herr gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, oder wörtlich sogar zu erkennen, überhaupt dazu zu kommen, das zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Der Herr hat ihnen also nicht gesagt, wann das Bis ist. Sie wollten das gerne wissen. Aber nun ist es höchst bemerkenswert, wie in anderen wichtigen prophetischen Schriftabschnitten dieses Bis vorkommt. Matthäus 23, Vers 39. Wo der Herr Jesus so über Jerusalem klagt, kurz vor seiner Verwerfung und Kreuzigung. Ich lese Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, das ist das Tempelhaus, wird euch Wüste gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Er sagt voraus, Jerusalem, euer Tempel wird verwüstet und ihr werdet mich dann nicht mehr sehen, bis der Moment kommt, wo ich wieder erscheine und ihr mich willkommen heißen werdet mit dem Psalm 118, gepriesen oder willkommen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Nun, dieses Wort, von nun an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht. Das ist die Zeit, wenn der Herr Jesus kommt für Israel. Wenn er dann willkommen sein wird. Dasselbe bis in Lukas 13, 35. Das ist eine Parallelstelle. Dann Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen, es geht um das Jahr 70, Zerstörung Jerusalems. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Vers 27, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Also da haben wir wieder dieses Bis, die Zerstreuung der Juden unter den Völkern, bis an die Zeit kommt, wo er die Herrschaft antreten wird. Und ich habe auf dem Blatt jetzt noch weitere Stellen angegeben, die kann man für sich selber lesen, wo überall dieses Bis in der Prophetie eine große Rolle spielt. Jetzt das Bild von Psalm 123, Vers 2, dieses Blicken auf die Hand des Herrn, das muss man aus der Kultur heraus erklären. Früher war das so, es gibt es manchmal noch in gewissen ganz guten Restaurants, wenn Knechte oder Mägde nichts zu tun hatten, dann standen sie bereit und schauten immer auf die Hand des Herrn oder auf die Herrin, bis sie ein Handzeichen gab. Und dann wurde sofort gearbeitet. Also man war nicht mit irgendwas beschäftigt, sondern immer darauf aus, wenn man nichts zu tun hatte, zu wissen, wann man etwas zu tun hat. Und das ist das Bild. Siehe wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn. Man schaut also immer darauf, bis man einen Wink bekommt. Und so sagt der Psalmist, so schauen wir auf dich, Herr, bis du uns gnädig bist. Bis du quasi das Handzeichen gibst für die Zeit der Gnade, wo uns nun endgültig Befreiung zuteil wird. Und dann in den letzten Versen wird noch gesprochen darüber, wie das jüdische Volk sich bei Gott die Not ausschüttet über diese Verachtung und diesen Spott, mit dem sie gesättigt worden sind. Man denke nur an die Zeit des Dritten Reiches, aber das war ja nur ein Ausschnitt, mit welchen Schimpfnamen Juden betitelt worden sind. Aber sie bringen das alles hier vor Gott und warten, bis er gnädig sein wird. Also Psalm 123 ist das Warten auf die Zeit, bis Gott gnädig eingreift. Jetzt kommen wir zu 124. Wieder eine Treppe höher. Ein Stufenlied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, sage doch Israel, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als die Menschen wider uns aufstanden, dann würden sie uns lebendig verschlungen haben. Als ihr Zorn gegen uns entbrannte, dann würden uns die Wasser überflutet haben, würde ein Strom über unsere Seele gegangen sein. Dann würden über unsere Seele gegangen sein die stolzen Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns nicht zum Raub gab ihren Zähnen. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sehen gleich, der achte Vers schließt schon wieder an Psalm 121, 2. Also es ist auch darauf zu achten, wie diese Psalmen sich immer wieder aufeinander beziehen, rückbeziehen. Hier wird der Psalm eröffnet mit dem zweimaligen, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre. Und von dem ist dann alles Weitere abhängig. Darum habe ich als Titel gesetzt für diesen Psalm, der Herr ist für uns. Israel drückt also hier aus, wenn der Herr nicht für Israel gewesen wäre, dann wäre Israel durch die Feinde total vernichtet worden. Und das leuchtet uns ein. Gott hat Israel Verheißungen gegeben schon an Abraham und darum, er war grundsätzlich für Israel und konnte so die Totalvernichtung nie zulassen. Also dieses für uns ist ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir das für uns Christen, denn diese Psalmen sind ja auch direkt für uns geschrieben. Und da lesen wir Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Und so weiter. Hier ist alles abhängig bis zum Schluss des Kapitels von diesem, wenn Gott für uns ist. Darauf gründet sich die Tatsache, dass Gott bereit war, seinen Sohn zu geben. Darauf gründet sich auch die ganze Heilssicherheit und Heilsgewissheit in den letzten Versen von Römer 8. Dass nichts uns je scheiden wird, Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist diese Gewissheit, weil Gott für uns ist und er sich dafür verpflichtet hat. Ich habe schon gesagt, von Jahr 70 nach Christus bis heute ist die Bilanz 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Aber es konnte nicht vernichtet, ausgerottet werden, weil gilt, dass der Herr für Israel ist. Der Psalm ist so aufgebaut, es beginnt zweimal mit wenn nicht, Vers 1, wenn nicht, Vers 2, und dann kommt Vers 3, dann, Vers 4, dann, Vers 5, dann. So ist der Psalm aufgebaut. Und dann haben wir wieder ein besonderes Bild, das uns nicht mehr geläufig ist. Das Bild mit dem Vogelfänger. Vers 7. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge, der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Also Vogelfänger, die mit den Netzen die Vögel einfangen und da hat es ein Loch im Netz und der Vogel kann im letzten Moment noch entrinnen. Das als Bild, wie Gott im letzten Moment noch Ausweg gibt, dass Israel nicht vernichtet werden kann. Zweimal haben wir dann das Wort entronnen bzw. gerettet. Das ist das gleiche auf Hebräisch. Nimlat. Und so kommen wir bereits zu Psalm 125. Ein Lied der Hinaufzüge. Die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um sie her, so ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Denn die Rute der Gesetzlosigkeit wird auf dem Los der Gerechten nicht ruhen, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht. Tue Gutes, Herr, den Guten und denen, die aufrichtig sind in ihren Herzen. Die aber auf ihre krummen Wege abbiegen, die wird der Herr dahinfahren lassen, mit denen, welche Frevel tun. Wohlfahrt, Shalom, über Israel. Wir müssen wieder uns vorstellen, jetzt gehen wir mit den großen Zügen nach Jerusalem hinauf. Und da war immer diese Gegend vor Augen. Der Tempelberg und dann die Berge rundherum. Der Ölberg und so weiter. Und darum auch hier wieder in diesem Psalm. Man beschäftigt sich zuerst mit dem Berg Zion. Jedes Jahr, wenn man wieder zum Tempelberg kam, der Berg Zion war immer noch da. Jerusalem ist ein Erdbebengebiet, aber der Tempelberg ist immer noch da seit Jahrtausenden. Er ist irgendwie unerschütterlich, unerschütterlich. Und darum sagt der Psalmist, eigentlich sind alle, die auf den Herrn vertrauen, die sind so wie der Berg Zion. Den kann man nicht erschüttern. Der bleibt. Natürlich, der erste Tempel ist zerstört worden. Der zweite Tempel ist verwüstet worden. Jerusalem ist immer und immer wieder zerstört worden, durch die ganze Geschichte hindurch. Aber der Berg blieb. Und so können Gläubige, die auf den Herrn vertrauen, durch schlimme Dinge hindurchgehen. Aber sie bleiben so wie der Berg Zion. Der steht heute noch und ist ins Zentrum der Weltpolitik gerückt. Dann kommt ein zweiter Vergleich in Vers 2. Da ist Jerusalem. Zur Zeit von David war Jerusalem ja nur ein kleines Städtchen am Südabhang des Zionsberges. Muss man sich so vorstellen. Und Salomo hat dann die Stadt erweitert nach Norden bis auf die Bergspitze und hat dort auf der Bergspitze, auf dem Felsen, dann den Tempel gebaut. Also jetzt gibt es aber da rundherum um diese Stadt Berge. Jerusalem, Berge sind rings um sie. Und jetzt wird verglichen, eigentlich ist so der Herr wie ein Schutz um die Gläubigen her. Diese schützenden Berge, der Ölberg, dann der Berg, der Nordwesthügel mit Golgatha, der Nordhügel, wo die Teiche Bethesda waren in den Evangelien, Johannes 5, und dann den Südwesthügel, der heute Berg Zion heißt in Jerusalem. Ja, und wenn wir uns das so überlegen, diese Berge haben ja alle eine große Bedeutung. Ich habe schon erklärt, der Ölberg ist der Berg der Weltmission. Dort hat der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1,8 den Auftrag zur Weltmission gegeben. Aber er ist auch der Berg der Wiederkunft Christi zum Gericht, Sacharja 14. Und weiter am Westabhang des Ölberges war ja der Garten Gethsemane. Und dort hat der Herr Jesus in Matthäus 26, 36 den Vater gebetet, wenn es möglich ist, dann soll dieses Leiden von Golgatha an ihm vorübergehen. Und es war nicht möglich. Und der Herr hat dort gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also auf diesem, am Westabhang des Ölberges, hat der Herr ganz klar entschieden, ich gehe um jeden Preis nach Golgatha. Und wenn wir dann daran denken, der Südwesthügel, das war der Berg des letzten Abendmahls. Dort war dieser in Lukas 22, 8 bis 23 erwähnte Obersaal, wo der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, bevor er litt. Damit in den weiteren 2000 Jahren seine Nachfolger immer wieder durch dieses Mahl an seine Leiden denken würden. Und dann haben wir den Nordhügel. Zuerst den Nordwesthügel. Noch etwas. Der Südwesthügel ist auch gleichzeitig der Berg des Pfingstereignisses. Dieser Obersaal in Apostelgeschichte 1, 13 und dann dieses Haus in Kapitel 2, 1 bis 4 müssen wir auf diesem Berg ansiedeln. Denn auf diesem Südwesthügel war auch das urchristliche Quartier im ersten Jahrhundert. Man hat dort heute noch eine Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Da ist der Toraschrein ausgerichtet, nicht wie alle anderen Synagogen, zum Tempelberg, sondern nach Golgatha, zum Nordwesthügel. Das ist also eine jüdisch-christliche Versammlungsstätte aus dem ersten Jahrhundert. Und das war also auch der Berg des Pfingstereignisses, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, um die Kraft und Hilfe zu sein für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und er ist immer noch da. Es ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, wenn man bittet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann sagt man nämlich, dass das, was wir haben, das ist nichts. dann verachtet man den Geist Gottes, der da ist. Der Heilige Geist wird erst bei der Entrückung weggehen mit der Gemeinde. Und dann wird er am Anfang des tausendjährigen Reiches wieder neu ausgegossen werden über alles Fleisch. Joel 3. Nach diesen Tagen. Das ist aber nach der Drangsal von Joel 2. Also wer Joel 3 auf heute anwendet, der ist total im Fahrplan durcheinander. Und beleidigt Gott, denn der Heilige Geist ist da. Diese Kraft ist da. Aber wenn wir unser Leben nicht ordnen, immer wieder neu, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Das ist das Problem. Wir müssen unser Leben vor Gott ordnen und Dinge, die uns bewusst sind, in Ordnung bringen, bekennen. Und dann kann der Heilige Geist ganz normal wirken. Da müssen wir kein Theater und kein Trara machen. Das kommt automatisch. Aber das ist die Voraussetzung. Nun, das ist der Berg des Pfingstereignisses. Die Kraft Gottes für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Dann haben wir den Nordwesthügel. Das ist der Berg mit Golgatha. Matthäus 27, Vers 33. Dort hat der Herr Jesus Frieden mit Gott gemacht. Und dann haben wir noch den Nordhügel mit Bethesda, wo der Herr Jesus gezeigt hat, dass wir Menschen, die unfähig sind, von unserer Sünde geheilt zu werden, weil wir Gelähmte sind in Bezug auf Gott. Wir können Gottes Gebote nicht befolgen aus unserer Kraft. Wir können nicht wandeln nach Gottes Geboten. Aber der Herr Jesus hat in Bethesda diesen Gelähmten geheilt. Und jetzt sehen wir all diese Berge rund um Jerusalem her, sprechen von Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Und dann kommt noch etwas dazu. In Hesekiel 40 bis 48 wird doch der Tempel des tausendjährigen Reiches beschrieben, den der Herr Jesus, der Messias, einmal bauen wird. Und der äußerste Vorhof wird 1,5 auf 1,5 Kilometer sein. Also 500 Ruten auf 500 Ruten. Hesekiel 42, Vers 20. Aber das bedeutet, dass einmal all diese Berge rundherum in den Tempelberg integriert werden. Dass also die Plattform so erweitert wird, wie man das früher beim Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, da hat man ja den Berg mit Bethesda hat man integriert, indem man das Bezetta-Tal dazwischen aufgeschüttet hat. Und das wird geschehen mit allen diesen Bergen, die werden alle ausgeglichen werden, sodass der Vorhof der Heiden im tausendjährigen Reich all diese Berge mit einschließt. Das heißt, der Golgatha-Felsen wird dann in den Vorhof des neuen Tempels kommen. Als Gedächtnis für die Heilstat Gottes für alle Völker. Und dann haben wir Psalm 125, 3 bis 5. Die Aussicht, dass im Blick auf den Frieden für Israel Gott einmal alle Ungerechtigkeit bestrafen wird und die Gläubigen belohnen wird. Ja, bevor wir eine Treppe höher gehen, gehen wir jetzt in die Pause. Und zwar eine wichtige Pause von einer halben Stunde.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas »Die Stufenlieder«, die Psalmen 120 bis 134.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.